Da kaufe ich diese Sammlung eines Bankers, der im Knast saß, 1987, 88, für 25 Millionen. Da war drin Yves Klein, Jackson Pollock, Kurt Schwitters, Jean Fortrier, Joseph Beuys, Sean Tungley, Giacometti, Dubuffet, Miro, Beckmann. Diese Sammlung ist heute ungefähr wert 2,5 bis 3 Milliarden.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Das heißt, hier erkennt man oft plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich so Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder vielleicht noch nie getraut hat zu stellen. Dadurch bekommt man nicht selten ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Helge Achenbach. Helge ist 68 und lebt zurückgezogen auf einem Hof in Karst. Früher war er Deutschlands berühmtester Kunsthändler und sein Leben drehte sich um Millionen, Privatjets, Frauen, Clubs, Sterne, Restaurants, Oldtimer und die teuersten Gemälde dieser Welt. Doch irgendwann kommt Helge auf die Idee, Bertolt Albrecht zu betrügen. Albrecht gehört der Discounter Aldi. Wir reden also von einem der reichsten Deutschen und entsprechend auch von einem gerissenen Geschäftsmann. Wie nimmt man so einem Menschen 20 Millionen Euro ab? Auf den ersten Blick erwartet uns ein unglaublich spannender Crime-Podcast, doch weil wir sehr tief in die Psyche des Täters abtauchen werden, kommt noch eine zweite Ebene dazu. Wir werden heute eine psychische Störung kennenlernen, die zurzeit in aller Munde ist, die uns alle betrifft und doch oft sehr falsch verstanden wird. Welche das ist, will ich noch nicht verraten. Was ich aber schon sagen kann, ist, dass wir von Helge und seiner Lebenserfahrung einiges mitnehmen werden. Es geht um Selbstbetrug und Größenwahn, aber auch um das ganz ehrliche Hinterfragen der eigenen Persönlichkeit und darum, Fehler im Leben wieder auszugleichen. Los geht's jetzt gleich mit Helges erstem Ausgang aus dem Gefängnis. Dort sitzt er, weil die Witwe von Bertolt Albrecht, dem Aldi-Besitzer, ihn erfolgreich verklagt hat. In deinem Buch Selbstzerstörung lautet der allererste Satz: Karst, Sommer 2019, als ich das Gefängnis nach 2 Jahren und 3 Monaten im September 2016 zum ersten Mal wieder verlassen durfte und in den offenen Vollzug kam, sah ich auf dem Weg in die Stadt eine Aldi-Filiale.
Ja, das stimmt.
Was geht dir in dem Moment durch den Kopf?
Lächeln.
Lächeln?
Lächeln, ja, weil ich habe ja Bertolt Albrecht immer sehr geschätzt und ich habe den Bertolt ja auch jahrelang erlebt, von 2008 bis dass er starb. Und Aldi ist mir wirklich vertraut geworden. Ich habe überhaupt kein Problem mit Aldi.
Also ist es ein zufriedenes, gelassenes Lächeln oder ist es nicht doch auch ein bisschen Rache?
Keine Rache.
Nee, gar nicht?
Nein, gar nicht. Nein, das Gegenteil. Man darf ja nicht vergessen, der Generalbevollmächtigte Dr. Huber hat mich besucht, während ich im Gefängnis saß und brachte mir einen Brief mit von der Mutter Bertolds und der Mutter von dem Bruder. Und da stand eben drin: Lieber Herr Achenbach, es tut uns wahnsinnig leid, was mit Ihnen passiert ist. Wir wissen genau, dass Bertold es nie gewollt hätte, dass Sie ins Gefängnis gekommen sind. Sie haben zwar einen Fehler gemacht, aber letztendlich musste das nicht für Sie im Gefängnis enden. Wir entschuldigen uns dafür, dass die angeheiratete Frau Albrecht, Babette Albrecht, das mit Ihnen gemacht hat. So ungefähr war der Brief und der Text.
Ja.
Und damit sieht man ja, da war also eine gewisse Versöhnung. Es war kein Verständnis, ne? Das ist ja nicht, sondern es war eher so ein versöhnlicher Hinweis.
Interessant.
Dem war das peinlich.
Das zeigt aber auch, was die Babette Albrecht da aus Sicht anderer scheinbar falsch gemacht hat, dann aus ihrer Sicht nochmal 10-fach, oder haben Sie mit der auch ein versöhnliches Verhältnis?
Nein, also es ist ja so, in all meinem Erlebnis, was ich ja da hatte, kann ich ja eines festhalten. Ich habe es mir selbst zugefügt. Also es wäre jetzt sehr bescheuert und sehr größenwahnsinnig. Und dann hätte ich nicht gelernt, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin unschuldig. Nein, ich habe natürlich einen Fehler gemacht und habe einen Kunden um quasi eine Provision betrogen, die so nicht vereinbart war. Realistisch gesehen, dass ich dafür 6 Jahre Gefängnis bekommen habe und dass diese Sammlung heute ungefähr das Dreifache wert ist als damals, also vor rund 10 Jahren, das ist pervers in einem Gedanken, wenn man das mal so realistisch anschaut, ne? Aber so sind die Rechtsformen. Ne? Die Staatsanwältin hat damals sehr klar gesagt, dieser böse Achenbach hat 20 Millionen zu viel kassiert. Und dafür muss er eben mindestens diese 6 Jahre ins Gefängnis. Die hat damals übrigens 7 Jahre gefordert. Es ist schon merkwürdig, wenn man sich vorstellt, da baut man eine Sammlung auf, die heute das Dreifache wert ist. Und dafür, dass das so ist, aber dass ich natürlich auch mich quasi an dieser Provision dann, ich habe sie erhöht und das war nicht korrekt,
ja.
Dafür habe ich dann eben diese 6 Jahre bekommen.
Ich glaube, das ist klar. Aber hast du gerade im quasi zweiten Satz zu diesem Thema schon relativiert, was du gemacht hast, wenn du beschreibst, dass diese Sammlung ja heute viel mehr wert ist?
Natürlich, weil ja das in meiner damaligen, sagen wir mal, Cleverness, Chuzpe, natürlich kalkuliert war. Ich habe natürlich gedacht, okay, also man muss das ja in der Psychologie so sehen. Ich habe ja so eine kleine narzisstische Tendenz. Das heißt also, ich suche immer Liebe und Anerkennung und wollte natürlich auch bei Albrecht eine hohe Anerkennung haben und wollte natürlich mit dem keinen Konflikt haben. Also als er dann mit mir über diese Prozente anfing zu falschen, habe ich gedacht, was für ein Scheiß. Jetzt fängt er auch noch an, der Geizkragen, so ungefähr.
Verstehe.
Ich war aber nicht Manns genug, mich mit dem Nein durchzusetzen. Dieses Nein sagen habe ich übrigens gelernt, im Knast erstmal wirklich zu tun. Und auch jetzt in irgendwelchen Sitzungen, die ich mit Coaches erlebe, lerne ich dieses Nein sagen und dieses radikal ehrlich zu sein. Und das war ich damals eben nicht. So, und insofern war das Ganze natürlich eine merkwürdige Konstellation. Und deswegen klingt das so, als würde ich das relativieren.
Okay.
Jetzt komme ich zurück. Nein, ich habe für 20 Millionen zu viel Geld abgenommen, jemand. Nur blöderweise ist das heute dreifach so viel wert. Und es ist auch übrigens eine total gelogene Geschichte in den Medien gewesen. Da wurde ja immer kolportiert, ich hätte eine Sammlung verkauft mit viel weniger Wert. Nein, es war genau umgekehrt. Am Tag meiner Verhaftung war das Ganze schon 150 Millionen wert und nicht 120. Man brauchte nur bei Familie Albrecht und den Erben einen niedrigen Wert, um auch die Erbschaftssteuer günstig durchzureichen. Also das Ganze hat ein komisches Geschmäckle auch auf der Seite.
Definitiv. Das kann man, glaube ich, sofort raushören, wenn man sich mit der Geschichte auseinandersetzt, dass es irgendwie da zwei Seiten gibt. Und trotzdem ist es ja spannend, dass du einerseits von dieser Läuterung sprichst und sagst, da ist echte Reue da, auf die wir später unbedingt noch zu sprechen kommen müssen, und andererseits sofort erklärst, okay, diese Sammlung war unmittelbar mehr wert schon damals. Die Frau Albrecht hat es im Prinzip übertrieben. Und ich nenne es relativieren. Anders kann ich nicht bezeichnen. Und es ist jetzt eher die Frage, ob es legitim ist oder nicht.
Es ist nicht legitim.
Okay, alles klar.
Klar.
Ich hätte jetzt gedacht, wenn du aus diesem Gefängnis zum ersten Mal wieder rauskommst, aus dieser kleinen Zelle und die echte Freiheit wieder einatmen darfst, zumindest für einen kurzen Moment, dass du dann schon daran denken würdest, an die 20 Millionen und an die Milliardärswitwe Babette Albrecht, die dich verklagt hat. Was warst du für ein Mensch, als es dir gelungen ist, mit einem ganz einfachen Kopierer, wie wir später noch hören werden, die Familie Albrecht zu betrügen? Was warst du damals für ein Typ?
Ach, ich war größenwahnsinnig und ich hatte auch so ein kleines Wutgehen in mir. Ich war so ein enttäuschter Liebhaber vom Gefühl her. Ne? Das heißt, ich hatte immer wieder festgestellt, dass in meinem Arbeitsleben auf der einen Seite ich alles das, was ich an Wissen und Kraft gegeben habe, den Menschen gegeben habe. Aber wenn ich dann so dachte am Ende, jetzt kriegst du auch noch Lob und Dankbarkeit und jetzt kommt Schulterklopfen, Scheiße, gab's nicht. Es war immer so eine schlaue Welt, die sich meiner Kunst oder meines Wissens bediente. Und ich habe das auch willfährig hingenommen. Aber es gab nie so dieses Warmherzige, sondern es waren alles schlaue Typen, die sich gierig die schönen Sachen reingezogen haben. Und das ist so etwas, wo ich der Psychologie sagen muss, da habe ich immer eine kleine Wut gehabt in mir. Und
ja,
das ist so ein Aspekt davon, ne?
Interessant, dass du es so beschreibst, wie die Typen von außen auf dich wirken und was die eine Wut in dir auslösen. Ich jetzt bei deiner kurzen Beschreibung aber sofort das Gefühl habe, du warst vielleicht damals einer dieser Typen.
War ich eben nicht.
Nein?
Nee.
Was unterschied dich?
Mich hat Geld nicht interessiert. Bei mir war Geld eher etwas, um was zu bewegen. Also ich habe unglaublich viele Kulturprojekte gefördert, habe wahnsinnig viel an Künstler weitergegeben. Ich war immer klamm. Ich habe immer das Ganze, was ich sozusagen verdiente, wieder in Projekte investiert. Das heißt also, bis zum letzten Atemzug quasi war es auch so, dass ich eben eigentlich nur begeistert war davon, wenn ich schöne Sachen machen konnte. Das heißt also, es kam ein Künstler zu mir und sagte, ich habe eine Einladung zur Biennale nach Venedig, aber ich kann das nur machen, wenn ich die Produktion hinkriege. Können Sie mir da helfen? Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Also ich war in dieser Zeit jemand, der unglaublich spendabel war, und der natürlich ein Riesenrad gedreht hat. Aber Geld war nie für mich so ein Symbol von haben, haben, haben. Nee, ich habe das eigentlich ganz ehrlich geahnt. In meiner innersten Seele wusste ich, am Ende meines Lebens werde ich wahrscheinlich sowieso ohne eine Tasche abgehen und mich reizt das alles nicht. Ich habe wirklich irgendwann empfunden, das war immer so ein komisches Gefühl, dass ich nichts am Ende mehr haben werde.
Interessant, dass du das damals witterst. Ja. Da stimmt was nicht in dem, was ich tue, oder?
Ja, 87 war das. Ich habe 87 eine Kunstsammlung gekauft. Die war an dem Abend, als ich sie gekauft hatte, 50 Millionen wert. Ich hatte dafür mit zwei Kollegen 25 Millionen bezahlt. Ich wusste aber, dass diese Sammlung eigentlich ein Potenzial hat auf einige Milliarden. Weil da gab es die größten Künstler aller Zeiten des 20. Jahrhunderts, Jackson Pollock, Cy Twombly, Joseph Beuys und viele, viele andere. Und ein guter Freund sagte mir ein paar Tage später, wenn du jetzt ganz klug bist, Helge, dann hältst du inne, nimmst dir ein großes Lager, stellst das alles da rein, stellst dir da ein Büro rein und machst eigentlich gar nicht mehr viel, sondern bist einfach ganz reduziert. Und ich habe gesagt, da langweile ich mich zu Tode. Und was habe ich damit gemacht? Ich habe das Gegenteil gemacht. Ich bin dann mit meinem Kunsthandelsunternehmen von Düsseldorf expandiert. Ich war dann in Berlin, in München, in Frankfurt, überall eigentlich, in Paris. Und ich habe ein Riesending abgezogen. Und ich wusste genau, das war der falsche Weg, in diese Breite zu gehen, weil ich irgendwie aber mir quasi die Befriedigung geben wollte, einer zu sein, die Anerkennung zu kriegen.
Ja.
Das war dieser Drang, der Größte werden zu wollen.
Das scheint ja dann ein ganz großes Motiv bei dir zu sein. Nicht
absolut
der Reichtum, wenn du das jetzt so beschreibst, sondern zu sagen, ich möchte mal jemanden, der sich neben mich stellt und sagt, gut gemacht, Helge.
Genau. Ich wollte immer Applaus und Anerkennung haben.
Wie hättest du zu dieser Zeit einem kleinen Kind deinen Beruf beschrieben damals?
Ich hätte gesagt, ich verkaufe Kunst an Doofe.
Wer sind die Doofen?
Die Doofen sind die, die das Geld haben, aber nicht wissen, was Kunst ist.
Und kannst du mir ein paar prominente Doofe nennen oder darf man da auch heute noch keinen Namen verraten?
Oh. Also in meiner Liste gab es viele. Da gab es den Frieder Border, da gab es den Mick Flick, den Bertolt Albrecht und viele andere. Ne? So.
Also das Who is Who der reichen Deutschen waren deine Kunden?
Das Who is Who der reichen Deutschen und der großen Konzerne. Ja, klar.
Wie viel Umsatz machst du pro Jahr in dieser Zeit?
Ich habe damals gemacht so 50 Millionen. 60 Millionen.
Wofür gehen die Kosten drauf, damit da heute nichts mehr von übrig ist?
Naja, als ich verhaftet wurde, wurden alle meine Konten gefändet. Meine Läger wurden beschlagnahmt. Man hat mir die Häuser, die ich gekauft habe damals, die wurden dann zu Niedrigstwerten weitergeschoben. Meine Oldtimer wurden abgewickelt und 2.500 Kunstwerke verhökert.
Aber trotzdem, wenn du damals 50 Millionen pro Jahr umsetzt, musst du ja einen massiven Kostenapparat gehabt haben. Wofür gibt Helge Achenbach damals die Kohle aus?
Ich hatte so einen Deckungsbeitrag, nennt man das, von 10 Millionen bei 50 Millionen Umsatz. Das heißt, da blieben 10 Millionen Deckungsbeitrag. Und ich würde sagen, ich hatte vielleicht 3 bis 4 Millionen Kosten. Sprich, dann bleiben 5 bis 6 Millionen hängen. Davon zahlst du die Hälfte an Steuern. Bleiben 3 Millionen.
Was machst du mit den 3 Millionen?
Oh, Kunst kaufen.
Ach so.
Autos kaufen, Häuser kaufen. Ja, und dann hatte ich natürlich meine Restaurants. Klar, meine Restaurants waren sozusagen ein Beispiel von Helges Größenwahn.
Ja.
Darf man nicht vergessen, ich habe mit 19 Jahren eine erste Kneipe gemacht, hat mir immer Spaß gemacht. Kneipe mit Anerkennung, kommen die Gäste, hallo Helge, finden mich toll. Dann habe ich 2002 oder 2003 den ersten deutschen Strand gemacht, Monkey's Island. Ein Beispiel, was es heute noch in vielen Städten gibt. Ohne mich gäbe es diese ganze Strandkultur nicht. Ne? Wir haben damals...
Also ein Beachclub mitten in der Stadt, in Düsseldorf.
Ja, der Brauereichef, der das damals vorfinanziert hat, uns, der rief dann irgendwann nach ein paar Monaten an und sagt, Achenbach, du hast jetzt den größten Umsatz aller Gastronomen in Deutschland. Du bist noch stärker als die Kneipen im Englischen Garten in München und wir sind völlig fassungslos. Weil das war eine Wahnsinnserfolgsgeschichte, dieses Monkey's Island. Und dann habe ich damit nicht genug gehabt, sondern habe dann, als es dann wieder zugemacht wurde, weil dann heute ein großes Hotel eben hingekommen ist, das Hyatt im Hafen von Düsseldorf, habe ich dann gesagt, so jetzt setze ich der Stadt Düsseldorf nochmal 3 schöne Monkeys mitten in die Stadt. Und dann habe ich nicht ein Restaurant gemacht, sondern 3.
Okay.
Ein Monkeys West mit Sternekoch, Michelin-Sternekoch, ein Monkeys South, italienische Kultur und ein Monkeys East. Und da war die Idee, das möchte ich gerne in die Metropolen dieser Welt bringen. Also auch da wieder Expansion und Größenwahn.
Und das Ganze läuft parallel zu dem Kunstbusiness und zu den riesigen Deals, die du da an Land ziehst und bewegst.
Klar.
Das heißt immer 5 Fackeln in der Luft.
Genau, ja, das ist sehr gut erkannt. Aber hat trotzdem Spaß gemacht, komischerweise.
Und spielen leichte Mädchen und Kokain, wie du das schreibst, keine Rolle bei dir?
Also Geld zieht schöne Frauen an und Geld macht sinnlich. Also wenn du Kohle hast, hast du eigentlich auch immer wieder Frauen. Und wenn du dann eben so ein Charakter bist wie ich, dass du nicht genug kriegen kannst, dann wirst du untreu und holst dir dann noch die Befriedigung auf anderen Seiten. Und dann bist du halt so ein Arsch, der das macht. Also habe ich mir meine Frauenbeziehungen von mir aus in New York oder in Berlin oder wo auch immer quasi erkauft. Manchmal waren es Menschen, die ich kennengelernt habe, Frauen, die ich dann großzügig behandelte, die mich cool fanden. Aber da war ich dann immer der Sugar Daddy.
Ja.
Oder ich war eben dann der Freier. War ich auch ein paar Mal.
Und ist es denn dann aber wirklich so, dass du mit reinem Gewissen sagen kannst, Geld ist dir dann egal?
Nee.
Weil du lebst ja einen Lebensstil, wo das massiv gebraucht wird und wo das auch massiv viel darstellt, einen hohen Stellenwert hat.
Ja, klar. Also sagen wir mal so, du arbeitest und bist erfolgreich im Beruf und dafür kriegst du Kohle. Und jetzt gibt's Leute, die horten die Kohle und sind geizig und geben nichts aus. Und ich war eben jemand, der sozusagen sich damit zufrieden gab, dass er die Kohle verdiente, war ja ein Teil der Trophäe. Und dann habe ich mich damit geschmückt und habe gesagt, wow, Heidewitzka, Herr Kapitän.
Ja, dann geht die Runde auf dich, der Champagner fließt, die Frauen im Arm.
Ja, klar.
Der Privatjet und der dicke Bentley.
Oder zum Beispiel ein Neujahrsempfang in Düsseldorf, wo dann 400 Gäste kamen und alle haben dich quasi angehimmelt und hofiert. Und von den 400 sind heute 360 in alle Winde zerstreut, ne? Und kennen dich nicht mehr. So ist das Leben.
Geld spielt für ihn keine Rolle, sagt Helge Achenbach und redet dann wie selbstverständlich von Oldtimern, Frauen, die sein Geld anziehen soll, schicken Essen und den Reichen, mit denen er sich umgibt. Glauben wir Helge, wenn er das so sagt, oder betrügt er sich vielleicht selbst? Bevor wir urteilen, ein paar Hintergrundinfos aus Helges Leben. Helge Achenbach wird am 17. April 1952 in Weidenau im Kreis Siegen geboren und wächst in kleinbürgerlichen Verhältnissen auf. Mit 19 beginnt er Sozialpädagogik zu studieren, wird schnell AStA-Vorsitzender und ist Mitglied bei den Jusos. Sein Traumberuf, und das finde ich jetzt erstmal unvorstellbar nach dem, was wir in den ersten Minuten hier von ihm gehört haben, ist Entwicklungshelfer. Um das mal einzuordnen, wenn Helges Lebensweg als Kunstberater Richtung Westen geht, war er als Student mit 19 offenbar Richtung Osten, also die komplett entgegengesetzte Richtung unterwegs. Doch ist der Weg vom AStA-Vorsitz in die schillernde reiche Kunstwelt wirklich so weit? In Helges Leben nicht. Das hören wir gleich. Helge Achenbach nennt sich selbst heute einen Menschenfänger. Dieser Mann hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Er fasziniert und ja, er zieht irgendwie an. Das spüre ich sofort, als wir anfangen, uns zu unterhalten. Helge Achenbach beschreibt sich mir gegenüber als charmant und freundlich, aber auch als kaltherzig, immer wieder auf der Suche nach Anerkennung und Bestätigung, die er in seiner Kindheit niemals bekommen haben soll. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn es später um Helges Persönlichkeit und auch die psychische Störung geht, die ich hier schon angekündigt habe. Als Erklärung für sein Wesen, für seine Persönlichkeit, für seine Charakterzüge vermutet Helge außerdem noch einen Seitensprung, über den in seiner Familie nie gesprochen wurde. Helge kennt seinen biologischen Vater nicht und spürte immer wieder eine stille Wut deshalb. Wer bin ich wirklich und wo komme ich her? Auf diese ganz zentralen Fragen, die uns vielleicht gerade als junge Menschen besonders umtreiben, findet Helge in seiner Familie keine Antworten. Im jungen Erwachsenenalter kommt es dann zu einer Fügung des Schicksals. Anders kann man das, glaube ich, heute im Rückblick nicht nennen. Helge absolviert ein Praktikum im Gefängnis, und zwar in der JVA Siegburg. Nachdem er dort den Gefängnisalltag kennenlernt und eine ganze Reihe krasser Erfahrungen macht, entscheidet er sich gegen einen Job im sozialen Bereich. Stattdessen erinnert er sich an einen besonderen Moment. Mit einem Kumpel zusammen hatte Helge als Schüler Holzskulpturen von Straßenhändlern in Frankreich für 17 Francs gekauft, um sie in die Schweiz zu fahren und dort als Kunst für 200 Francs weiterzuverkaufen. Es ist dieser Zufall im jungen Erwachsenenalter, sagt Helge, der den Kurs seines Lebens danach komplett ändern wird. Von jetzt an geht es richtig ab. Helge trifft immer mehr der geldgeilen Arschlöcher, wie er sie selbstwertend nennt, und muss sich doch eigentlich der Frage stellen, wird er jetzt nicht ganz bald selber eins?
Und hab dann 73 eher aus Zufall heraus eben eine kleine Galerie gemacht. Und diese Galerie, die ich 1973 eröffnet habe, im Herbst, im ersten Geschoss über einer Buchhandlung, wir haben die erste Ausstellung gemacht, die Ausstellung lief, wir haben ein bisschen verkauft. Und da gab es dann zum ersten Mal ein Glücksgefühl. Das Glücksgefühl war, es kam jemand, der sagte, ich würde Ihnen gerne das Bild abkaufen. Was kostet denn das Bild? Und dann habe ich gesagt, ja, 1500 Mark. Ah, und dann sagte derjenige, ist das eigentlich ein Unikat? Und ich wusste jetzt ehrlich nicht, was ein Unikat war.
Ja.
Ich hatte nie Latein gelernt, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube ja, auf jeden Fall. Dann habe ich das Bild verkauft, zwar Gott sei Dank an Unikat, ne, ein Einzelwerk. Dann hatte ich plötzlich 1500 Mark. Und ich wusste, die Hälfte gebe ich dem Künstler und die andere Hälfte behalte ich. So viel Geld hatte ich auf einmal noch nicht verdient. Ich war damals 21, ne, so. Und das hat mich dann angeturnt. Und da begann also quasi so ganz, ganz zart,
ja,
dieses Empfinden, wenn ich Kunst verkaufe, kriege ich ein bisschen mich sozusagen befreit im Sinne der materiellen Welt. Ne? Plötzlich war alles das, was ich vorher gemacht habe, nicht mehr relevant.
Ich stelle mir gerade so dein Hirn vor, der junge Helge, dann merkt er plötzlich, ich kann hier irgendeinem Typen für 1500 Mark ein Bild verkaufen, für das ich nur 750 bezahle. Das muss in deinem Kopf ein Dopaminfeuerwerk ausgelöst haben, sondergleichen.
Ja, das war ein schönes Feuerwerk. Das war toll.
Und das ist ja spannend, dass so eine Erfahrung wirklich reichen kann, um einen Prozess in Gang zu setzen, sag ich jetzt mal, dass am Ende ein loderndes Feuer entsteht.
Und ich war dann getrieben von Erfolgsdurst.
Ja.
Und ich habe dann so mit den Künstlern auch Wochenendtouren gemacht, wo wir dann so einen alten Ford Transit hatten, völlig verrostet. Da kam dann die Kunst rein, dann haben wir dann interessierte Architekten und Rechtsanwälte in den umliegenden Städten von Düsseldorf, Mönchengladbach und Krefeld und you name it, also bis hin nach Wuppertal und Soest sind wir dann gefahren. Und dann kamen wir so zurück und haben ganz stolz immer die Kasse gemacht. Dann blieben dann immer so 5.000, 6.000, 7.000 Mark hängen. Und dann habe ich die Beute geteilt mit den Künstlern. Und dann war da so ein Profit von 3.000 drin. Und das machte plötzlich unabhängig. Das war übrigens der Effekt. Wir spürten da plötzlich, es entstand eine Unabhängigkeit.
Ja. Reicht uns das schon als Erklärung für das, was du dann später daraus gemacht hast?
Nee.
Okay.
Weil ich habe Folgendes erlebt. Ich habe ja so eine Hutzpe, so eine, Gerd Richter hat mir gesagt, das Filou. Klar, also ich habe so eine Überlebensqualität, ne? Mhm. Straßenköter. Aber was jetzt passiert ist, in dem Aufstieg, habe ich dann Sachen erlebt, die mich so zum Teil fassungslos gemacht haben. Wo also quasi in dieser, aus meiner Sicht, heilen Welt, die ich da draußen so empfand. Ich dachte, das ist da draußen alles ganz Besonderes. Ne?
Ganz kurz, Aufstieg heißt jetzt, dass du das erste Mal anfängst, dann 3.000 Mark zu verdienen plötzlich. Es geht so ein bisschen bergauf.
Das war so der Anfang und dann die Besessenheit, erfolgreich zu sein, dann rauszufahren, die Wochenenden, die Kunst zu verkaufen und plötzlich machst du dann irgendwie ein bisschen mehr Umsatz und dann kam dann das erste große dicke Geschäft. Das war dann über einen Architekten eingefädelt, der mir dann eine Hauptverwaltung eines Industriekonzerns zum Gestalten gab. Und da habe ich dann zum ersten Mal in einem Projekt 800.000 Mark Umsatz gemacht und habe 250.000, glaube ich, verdient. Und das war dann so quasi für mich der Startschuss, wo ich zum ersten Mal Geld wirklich auf dem Konto hatte, was ich nicht innerhalb von 24 Stunden ausgeben konnte. Da war wirklich Geld. Und
trotzdem für jemanden, der sagt, Geld spielte gar keine so große Rolle, sprichst du immer wieder primär davon.
Na, das war ja damals, wenn man das mal in der Analyse macht, ne? Wir reden jetzt ja mal analytisch. Ist das ein wichtiger Baustein, um überhaupt dahin zu kommen, wo ich hingekommen bin?
Ja.
Und das Rauscherlebnis war, dass ich dann eben mir ein Mercedes-Kombi kaufte, ein Autotelefon. Damals gab es noch diese berühmten C-Netze, die kosteten irgendwie 36.000 Mark.
Ein Autohandy quasi.
Ein Autohandy, was aber irgendwie so 10 Kilo schwer war oder 15. Ja, klar. Und dann bin ich mit diesem Auto durch Deutschland gedüst und habe immer in den Städten nach Kränen Ausschau gehalten und habe dann, wenn ich einen Kran entdeckte, mich hingestellt, habe das Bauschild angeguckt, da stand dann, hier baut die Landessparkasse Kiel oder Schleswig-Holstein und der Architekt. Und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, ja, ich bin hier in Kiel gerade angekommen und ich kümmere mich um Kunst und Architektur. Ich würde gerne mal mit Ihnen über Kunst für ein neues Gebäude reden. Und da war das so, dass das völlig unüblich war und die waren dann immer etwas überrascht und haben die gesagt, also wir haben jetzt gerade keine Zeit, aber melden Sie sich nochmal. Oder jemand sagt, ja, kommen Sie mal spontan vorbei. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe damit einen Wahnsinnserfolg gehabt und machte plötzlich innerhalb von kürzester Zeit gigantische Umsätze.
Die bewegten sich dann schon im Millionenbereich. Okay, Wahnsinn.
Millionenbereich, ne?
Und wie lang ist der Zeitrahmen jetzt von dem Moment, wo du sagst, du machst deine erste Galerie irgendwie als...
Sag mal, das ging so innerhalb von 7 Jahren.
In 7 Jahren?
Ja, so. Und das tollste Geschäft...
Da bist du dann noch unter 30, als es um Millionen geht?
Ja, ich hatte immer so das Ziel, ich wollte mit 30 eine Million haben. Das ist auch so, dieser Anspruch. Völlig bescheuert,
ja.
Ne?
So. Ja, völlig bescheuert.
Völlig bescheuert. Völlig krank.
Und, hat's geklappt?
Ja.
Locker?
Nicht locker, knapp. Aber dann kommt's. Dann kommt das Jahr 84, ich war 32. Da habe ich an IBM Deutschland damals, an das Headquarter in Stuttgart, den habe ich an einem Samstagmorgen für 9,5 Millionen Kunst verkauft.
Wahnsinn. Wie viel wird davon bei dir hängen bleiben? Das weißt du doch bestimmt in dem Moment.
2,5 Millionen.
Wahnsinn.
Und dann bin ich abends dann natürlich zum ersten Mal, nein, nicht zum ersten Mal, aber garantiert in eine Disco gegangen, die hieß in Düsseldorf damals das Sems. Und da habe ich dann auch die Champagnerkorken knallen lassen. Und da tanzte dann Markus Lüppers und Jörg Immendorf, die tanzten alle mit rum.
Der Mann, dem Geld egal ist, merkt dann plötzlich, okay, es ist aber so ein gutes Gefühl, es auszugeben.
Ja, es war toll.
Ja.
Da kam dann auch die Anerkennung plötzlich so und das war toll, ne? Das war so dieses gekaufte Gefühl.
Ach so, dann ist dann der unter 30-jährige junge, fitte Helge, der da im Club jetzt richtig die Sau rauslassen kann mit seinen Avantgarde-Freunden drumherum und den Champagnerflaschen in der Hand und plötzlich gucken die Damen zu dir hoch und auch die anderen Jungs wüssten gerne, wer kann denn hier so richtig einen raushängen lassen und das fühlt sich gut an.
Ja, war ganz toll.
Selbstdarstellung par excellence oder ist das?
Absolut, ja, ja, klar.
Ist keine ehrliche, aus dir heraus, in dich herein wirkende Freude, sondern es geht ums Zeigen?
Ich glaube, dass das unbewusst auch abgeht.
Ja, wie so vieles.
Es war natürlich dieser Geltungsstrang. Ne? Ich habe natürlich da wahnsinnig getanzt und das war dann, wir haben heiße Nächte da verbracht. Übrigens niemals gekokst oder niemals Drogen genommen.
Du niemals oder damals niemals?
Witzigerweise niemals. Ich habe einmal oder zweimal Marihuana geraucht, da war mir immer schlecht, weil ich nicht Raucher war. Aber Wodka habe ich gerne getrunken. Wodka.
Ich wollte gerade sagen, Alkohol wird ja immer so gerne als Nichtdroge abgetan, aber kann ja auch einiges auslösen.
Genau. Bei den Abenden, den Tanzpartys, war das sehr schön.
Von was für einem Druck befreit dich dann so ein Abend? Von was für einer Getriebenheit lässt sich dieser Alkohol endlich mal Abstand nehmen?
Ich habe diesen ganzen Kunsthandelsjob nie als Stress empfunden. Das war ja Mittel zum Zweck. Befriedigung der Seele, Befriedigung und Erreichen einer Anerkennung. Das war hilfreicher, ne? In der Stufe des Aufstiegs. Für mich war das ja wirklich wichtig, weil was habe ich als nächstes gemacht mit diesem Geld? Ne, diese IBM, 2,5 Millionen, dann habe ich dann noch die Beute wieder geteilt. Beute im Sinne von, ich hatte noch damals einen Partner, mit dem musste ich dann teilen. Dann habe ich mich von dem Partner getrennt. Und mit einem Teil des Geldes habe ich dann ein sehr schönes Haus gekauft, wo dann auch meine Firma reinging. Das war dann so die nächste Stufe. Dann wurde das plötzlich so bürgerlich. Mhm. Also ne, das, was ich ja nie hatte vorher als Kind, ne, jetzt konnte ich mir ein tolles Haus kaufen in Düsseldorf.
Was du als linker Asta-Chef noch gehasst hättest?
Da habe ich mich komplett verkauft, übrigens.
Ja.
Alle Werte über Bord geworfen.
Schön, dass das mal einer so ehrlich sagt. Ich habe oft das Gefühl bei Leuten in deinem Alter, dass die irgendwie so eher in meinem Alter bestimmte Ideale hatten und politische Vorstellungen und die dann irgendwann über Bord werfen, verkaufen, ja, wahrscheinlich in den meisten Fällen. Jetzt jemand mit deinem Potenzial, mit deinem Drive, der hätte ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich versuche dir was entgegenzusetzen. Aber du sagst lieber, nee, ich verkaufe meine Seele mit, weil Champagner im Club spritzen fühlt sich so gut an.
Ganz primitiv gesagt, ja.
Ich wollte gerade sagen, alles andere hätte ich dir jetzt auch nicht durchgehen lassen, weil ich glaube, das muss man so sagen, oder?
Nee, ganz primitiv gesagt, habe ich mich korrumpieren lassen.
Ja.
Ich habe dann so eine Verrohung erlebt in meiner Seele. Also der Junge, der quasi seine Ideale relativ schnell fallen lässt, der dann über die Kunst sich sozusagen bereichert, wirtschaftlich bereichert, erfolgreich wird, seine Träume, seine kleinen spießigen Träume Stück um Stück erfüllt, ein Haus, ein tolles Auto und noch was und ein Ferienhaus und dies und jenes, immer erfolgreicher wird, der erlebt dann aber auch in einer Welt da draußen ganz merkwürdige Gesellen, also total hochprofessionelle, geldgierige Arschlöcher, die krumm sind und so diese typischen, ich nenne das jetzt mal diese Deutschbanker-Typen, die damals zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass die Lehman Brothers-Krise 2008 stattfand. Ne? Als sie dann
so Ackermanns.
Ja, die sind mir dann immer wieder begegnet. Und ich habe Sachen erlebt, das beschreibe ich auch in meinem Buch, wo das Wort gebrochen wurde. Also ich war immer noch in all den ganzen Dingen, war ich so eine coole Socke, dass ich dann immer wahrhaft war, wenn es um Worthalten ging. Ne? Ich habe die Leute nicht verarscht im Sinne von, ich habe denen was versprochen, was ich nicht gehalten habe. Das fand ich dann unmännlich. Ne?
Ja, verstehe. Also so eine gewisse Moral hast du dir noch irgendwie hochgehalten.
Und das habe ich erlebt, dass ich das sozusagen im Laufe meiner Karriere immer wieder erfahren musste, dass das Wort draußen nicht gilt. Mhm. Beschreibe ich in dem Buch auch. Da gibt's dann so Erfahrungen, dass zum Beispiel ich bei einem Bronzegießer auftauche, da stehen von meinen Skulpturen, die ich mit Jörg Immendorf damals gemacht habe, einfach nochmal 42 Stück, die wurden nachgegossen von dem Künstler. Und dann habe ich den Künstler angerufen und gesagt, sag mal, was machst du denn hier? Ja, sagt er, die sind nicht nachgegossen, ich habe die 10 Zentimeter kleiner gemacht, aber ich brauchte Kohle, ich habe von dem Galeristen 500.000 bekommen. Der hat mich einfach kassiert. Oder mir hat ein Künstler, Heinz Mack, eine Sammlung verkauft von Kunstwerken, den ich sehr geschätzt habe, diesen Künstler. 1989 muss das gewesen sein, für 2,5 Millionen. Und diese Sammlung war komplett von ihm gefälscht, restauriert, weil er mal einen Brand in seinem Haus gehabt hat. Ein Riesending.
Ja.
Und ich habe das nicht geahnt. Der hat mich komplett verarscht. Oder ich habe einem Galeristenkollegen für die Ersteigerung eines Werkes die Hälfte des Wertes, 400.000 gegeben. Das Bild kostete 800.000. Und als ich so nach einem halben Jahr mal sagte, ich würde gerne mal das Bild sehen, schwitzt er und sagt, ja, das habe ich gerade zur Ansicht bei einem Kunden, weil wir hatten da so quasi, man nennt das Kippe machen. Jeder zahlt die Hälfte und ersteigert ein Bild und verkauft es dann gemeinsam. Ne? Und dann habe ich so nach einem Jahr gesagt, ich möchte jetzt gerne mal das Bild haben. Kriegte ich nicht. Irgendwann ruft mich dann eine Pariser Händlerin an und sagt, Mr. Achenbach, one question, have you bought the half of this and this painting? Sag, ja. Sagt sie, okay, I think we got cheated. Sag ich, wieso? Ja, ich habe die andere Hälfte bezahlt.
Oh, geil.
Dann habe ich den angerufen und habe gesagt, pass mal auf, das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Ich will jetzt hier mit dir eine Klärung haben. Dann hat er sich ein paar Tage später aufgehängt.
Das zeigt mal, was für ein Druck auf diesem Markt ist.
Wahnsinn, ne?
Wahnsinn. Wir kommen gleich zu einem ganz verhängnisvollen Abend im November 2007. Aber bevor wir dahin gehen, nochmal kurz der fetteste Deal, den du eintüten kannst. Was machst du da?
Ah, da kaufe ich diese Sammlung eines Bankers, der im Knast saß, 1987, 88,
ja,
für 25 Millionen. Da waren drin Yves Klein, Jackson Pollock, Kurt Schwitters, Jean Fortrier, Dubuffet, Joseph Beuys, Sean Tungley, Giacometti, Dubuffet, Miro, Beckmann.
Okay.
Es war alles drin. Kandinsky, alles war drin. Diese Sammlung ist heute ungefähr wert 2,5 bis 3 Milliarden.
Milliarden hast du gerade gesagt?
Milliarden, 2,5 bis 3 Milliarden. Es waren 2 Jackson Pollock drin. Jedes Pollock-Bild ist heute über 100 Millionen wert. Ich habe damals für ein Bild bezahlt 750.000.
Das ist ein fetter Deal.
Das war der geilste Deal. Und wäre ich nicht Helge Achenbach, sondern wäre ein Junge gewesen, der eben aus gutem Hause gekommen wäre, mit einem sehr anständigen, ich sage jetzt mal, lebensbekleidenden Thema, dann hätte ich das niemals so gehandelt, wie ich es gehandelt habe. Ich habe nämlich diese ganze Sammlung.
Vielleicht wärst du dann aber auch niemals da gewesen.
Das kann auch sein.
Wahrscheinlich sogar.
Ich habe diese Sammlung in meine Eitelkeit investiert. und habe dann wahnsinnig gedreht und gedreht und gedreht. War innerhalb von 6 Monaten war ich dann plus minus null, habe direkt den Einkauf drin gehabt und hatte dann auch mal so für 25 Millionen Kunst über. Und jetzt kommt's, jetzt kommt der Hammer. Und dann wurde ich angesprochen von einem Banker und der sagte, Sie, Herr Ochenboch, das war ein Bayer, das, was Sie da mit der Sammlung gemacht haben, das ist fantastisch. Wann Sie mal wollen, wir würden gerne mit Ihnen sowas zusammen kaufen.
Ja.
Und habe ich gesagt, ja, geben Sie mir doch 50 Millionen Kredit, dann kann ich mit Ihnen Geschäfte machen. Und dann habe ich quasi diese Sammlung, die ich dann noch über hatte, ne, als Sicherheit gegeben. Und dann hat Helge den Big Zampano gespielt. Das heißt, ich konnte dann über nochmal 50 Millionen Cash verfügen und habe der Bank 30% Gewinnanteil gegeben und habe selbst 70% behalten und musste noch die Zinsen abziehen. So. Und dann habe ich angefangen in den Jahren 88 bis 92.
Auf den Gewinn, den du machst mit den 50 Millionen, kriegt die Bank nur 30 und du behältst 70.
Ja, genau.
Das ist ein fairer Deal.
Fand ich auch. Dann habe ich eben gekauft. Ein Picasso, einen Lichtenstein, 10 Warhols, 20 Gerd Richter.
10 Warhols. Also ist es wirklich Kunst in dem Moment einfach nur eine Ware, ein Objekt? Hast du irgendeinen wirklichen Herzensbezug dazu, dass du sagst, boah, tolles Bild? Oder sagst du einfach nur, ja, das kostet so und so viel, das weiß ich schon, das kann ich für so viel verkaufen?
Nein, ich habe grundsätzlich zu den Bildern eine Betrachtungsweise wie zu einer schönen Frau. Ich liebe sie alle. Und je besser die Bilder sind, umso mehr möchte ich sie haben. Und das Geld, was ich dann habe, das hilft dann. Ne? Mhm. Früher im Museum gucken und dann plötzlich ist es bei mir. Jetzt kommt der Effekt. Weil ich ja ein wilder Hund bin, war, immer noch wahrscheinlich bin, verkaufe ich mich dann selbst auch noch. Indem ich habe immer wieder Bilder gekauft, wo ich gesagt habe, dich werde ich niemals verkaufen. Und dann habe ich es doch getan.
Okay.
Der größte Fehler übrigens, weil es gibt so einen schönen Satz von Herrn Kahnweiler. Henry Kahnweiler war der Händler von Picasso. Der hat mal irgendwann gesagt, ich bin nicht reich geworden von den Picassos, die ich verkauft habe, sondern ich bin reich geworden von den Picassos, die auf meinem Lager geblieben sind. So, das heißt also, ich habe dann so wahnsinnig gedreht. Ne?
Und ist es damals schon so, dass du hier und da mal vielleicht ein bisschen in der Grauzone drehst oder ist das alles 100% legal? Da könnte ein Steuerberater drauf gucken, das passt alles.
Verjährt.
Alles klar.
Verjährt. Natürlich. Helge hat also auch früher schon vielleicht nicht immer ganz sauber gearbeitet. Egal. Verglichen mit dem, was gleich kommen wird, können es nur Peanuts gewesen sein. Ich persönlich bin bis hierhin unsicher. Helges Berichte sind an vielen Stellen nicht ganz schlüssig. Er distanziert sich vehement von den Arschlöchern und Betrügern und stellt sich auch als deren Opfer dar. Dabei betrügt er selbst. War er damals wirklich noch ein anderer, ein linker Aster-Typ, der eigentlich Entwicklungshelfer werden wollte? Oder schlummerte tief in ihm doch schon ein bisschen deutscher Banktyp? Hierzu sollten wir eine ganz interessante Unterscheidung der Persönlichkeitsforschung aus der Psychologie kennen. Wir Menschen haben ein Actual Self, ein Selbst, so wie wir tatsächlich sind und uns auch verhalten, und ein Ideal Self, eine Idealvorstellung von uns selbst. Zwischen diesen beiden, Actual Self und Ideal Self, kann mehr oder weniger Platz sein. Wie nah sind wir an unserer Idealvorstellung oder müssen wir noch viel tun, um ihr zu entsprechen? Gerade dann, wenn sie besonders viel tun müssten, neigen Menschen dazu, zu verklären. Entweder wird dann das Actual Self, also das tatsächliche Selbst, nicht mehr ganz ehrlich betrachtet, Thema Selbstbetrug, oder am Ideal Self werden gewisse Abstriche in Kauf genommen. Ja, man fährt die Ansprüche herunter, um mit seinem Actual Self, das eben nicht perfekt ist, näher an dieser Idealvorstellung leben zu können. Es gibt in unserem Kopf eine Grundmotivation, dass dieses Actual Self und dieses Ideal Self nicht zu weit auseinander liegen sollen. Und dann sind wir relativ schnell bereit, ziemlich viel zu biegen, um die zueinander zu bringen. Ich glaube, dass dieses ganz typisch menschliche Verhalten, das wir alle mehr oder minder erleben, Helges Geschichte besonders prägt. Es ist gut, dass wir das hier an seinem Beispiel einmal so klar sehen können. Helges Ideal Self ist sicher kein Arschloch, das glaube ich nicht. Doch sein Actual Self will Geld verdienen, auch wenn er versucht, das vielleicht ein bisschen anders darzustellen. Und nun kommt es im November 2007 zu einer schicksalshaften Begegnung. Helge wird Berthold Albrecht vorgestellt. Die Albrechts, das haben wir jetzt schon gehört, das ist die Aldi-Familie und damit eine der reichsten Deutschland. Ihr Vermögen wird auf Milliarden geschätzt. Jahrzehntelang war das Discount-Imperium im Grunde komplett abgeschottet, so wie Nordkorea in der Weltgeschichte. Bertolt Albrecht war in diesem Imperium ein Phantom. Man wusste nicht einmal wirklich, wie er aussah. Keine Interviews, keine Fotos, keine Öffentlichkeit. Doch Helge Achenbach, der Menschenfänger, kriegt einen Zugang in das mysteriöse Reich des Milliardärs. Dass dessen Witwe ihn Jahre später ins Gefängnis bringen wird und dass es ihm mit einem ganz einfachen Trick jetzt sehr bald gelingt, den Albrechts Millionen abzunehmen, davon ahnt Helge nichts beim ersten gemeinsamen Abendessen. Wie betrügt man Bertolt Albrecht?
Ich wurde durch einen Wirtschaftsprüfer, der immer noch heute auf mich sauer ist, dass er mir damals die Türen geöffnet hat. Ich möchte mich da nochmal entschuldigen, weil er konnte ja wirklich nichts dafür. Das war ja für ihn dann auch so ein quasi Vorschub zum Skandal, den er geleistet hat. Ne? Der hatte mich eingeladen in seiner Eitelkeit, wollte ja quasi den berühmtesten Kunstberater Deutschlands und Kunsthändler und seinen großen Freund Albrecht an einen Tisch bringen. Und da gab es dann die schrille Frau Albrecht und diesen sehr, sehr netten Bertolt Albrecht, den feinen Kerl, bei dem ich aber nicht merkte, dass er ein zutiefst großer Alkoholiker war.
Okay.
Da habe ich nicht gemerkt, so im Anfang. Und dann eben dieses andere Ehepaar und wir haben dann zu sechs da gesessen.
In so einer Art Schloss oder wo wohnen die Albrechts dann?
Nee, das war bei dem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, der in einer bayerischen Stube, das war total spießig. Das war in Essen sowas von erstickend spießig, aber ich habe gedacht, komm. Und dann natürlich Heide Witzker schön lecker Wein getrunken und wir haben uns gut verstanden. Und wir sind dann irgendwann um 12 wieder nach Hause gerauscht. In meinem damaligen schönen Bentley, das ist klar, ne? Bentley Turbo, da war standesgemäß, ne? Und bei dem Rausgehen habe ich mich dann noch so verabschiedet und gesagt, wir melden uns dann nochmal irgendwann. Und Bertolt Albrecht hat dann die restliche kleine Runde da gesprochen und gesagt, boah, das waren aber nette Leute, die Achenbachs. Sagt er dann, der Helge Achenbach, doch sehr, sehr charmant.
Ja.
Aber dem werde ich kein Bild abkaufen. Ist wirklich wahr.
Das wird er später doch tun und das wird eine riesen...
Ja, ein halbes Jahr später steht er neben mir, raucht eine Zigarette, ich nicht, er raucht neben mir und sagt, du Helge, ich wollte dich mal was fragen, ich krieg in 6 Monaten 60 Millionen auf mein Konto, so eine Prämienzahlung und da ich ja den Banken nicht mehr vertraue, die verlieren ja nur noch Geld mit mir oder für mich, würde ich das gerne mit dir in Kunst investieren. Hast du da irgendwie eine Idee? Und ich dachte, mich trifft der Schlag. Ich hätte das niemals geglaubt. Ne? So, und dann...
Aber es ist doch eine Summe, mit der du umgehen kannst.
War ich angestochen.
Ja.
Ich war heiß wie ein Frettchen.
In dem Moment geht in deinem Kopf alles ab.
In dem Augenblick dachte ich, okay, dann verdiene ich hoffentlich zum ersten Mal 20 Millionen auf einem Streich.
Weil das wäre so die Provisionsmarge gewesen, die normalerweise du dir dabei errechnet hättest?
Die ich mir so gewünscht hätte, ne?
Ja.
15 Millionen, ich dachte so, das wär's doch jetzt. Der reichste Mann Deutschlands oder einer der reichsten Männer Deutschlands. 60 Millionen, das passt.
Bertolt Albrecht schlägt dir aber einen anderen Deal vor.
Der sagt dann ja plötzlich, weißt du, Helge, unsere Lieferanten dürfen nie so viel verdienen. Also 5% Profit kannst du ja machen, aber nicht mehr.
Wir haben eben gehört, dass es auch um ganz andere Margen gehen kann und in deinem Kopf ist jetzt der Haifischmodus an.
Genau. Und dann habe ich so gedacht, was mache ich jetzt? Jetzt hätte ich ja sagen müssen, Bertolt, machen wir nicht. Such dir einen, investier wo auch immer du kannst. Nein, habe ich nicht gemacht, sondern habe gesagt, also das finde ich ein bisschen wenig, aber ich mache mir mal Gedanken. So, in meinem stillen Hinterkämmerlein habe ich natürlich gesagt, ich kann den da nicht von der Stange lassen. Und dann habe ich erstmal ein Konzept entwickelt und habe ein tolles Buch organisiert für ihn, so wo wir alles das, was ich da eben vorgeschlagen habe, reingegeben haben. Das war quasi ein fiktives Kunstsammelbuch. Das ist wie so ein Katalog.
So ein Anfüttern.
So, genau. Dann haben wir uns nochmal getroffen. Wir haben dann uns so alle 3 bis 4 Monate gesehen. Das war jetzt nicht so intensiv.
Wart ihr Freunde?
Nee, noch nicht. Damals noch nicht. Naja, und dann habe ich ihm so ein Konzept erklärt und habe gesagt, so, und dann würde ich gerne 10% haben und so.
Die Bilder schlägst du vor?
Nein, und dann hat er gesagt, nein, also Helge, 5%, das muss reichen.
Das war völlig klar, ja? Also die rote Linie für ihn ist gesetzt.
Das war bei ihm so, genau. Und da hätte ich aussteigen müssen. Dann haben wir gesagt, womit fangen wir an? Er sagte, hör mal Helge, ich würde gerne einen Oskar Kokoschka haben. Den kannte er nämlich als einzigen Künstler, weil er den in Innsbruck, als er in Innsbruck studiert hat, damals in der Ausstellung erlebt hat. Und ich habe gesagt, okay, ich kümmere mich. Und dann bin ich nach London geflogen und habe einen Galeristenkollegen besucht, der den Nachlass verwaltet hat. Und habe dann das geilste Bild gefunden. So, und dieses Bild kostete bei ihm in der Galerie so knapp 1,3 Millionen. Und dann habe ich mit dem hart verhandelt. Und dann hat er gesagt, also pass auf, Helge, das habe ich schon lange im Bestand. Also wenn du schnell zahlst, zahlst du 800.
Rabatt von 500.000.
Ja, 500.000. War ja nicht schlecht. Ne? So, jetzt gehe ich mit dieser Trophäe nach Düsseldorf.
Zum Bertolt Albrechts.
Rufe ihn an und sage, hör mal Bertolt, ich könnte das Bild haben und es wird ein guter Preis. Willst du es wirklich haben? Ja, mach mal. Ja, sage ich, okay, ich sag dir noch, was es kostet. Das soll 1,3 kosten, es wird deutlich günstiger. Willst du das haben? Ja, will ich haben. So, jetzt kommt's. Jetzt stehe ich in meinem Büro mit meinem Buchhalter zusammen und sage zu dem, was kann ich jetzt in Rechnung stellen? Da sagt der, tja, 800.000 plus 5%, das sind 840.000.
Was sagt der Haifisch in dir?
Der Haifisch sagt, scheiß Preis, das geht nicht.
Sagt jetzt aber ehrlich gerade fast auch, ein Haifisch gibt es in meinem Kopf, glaube ich nicht, aber das sagt doch jeder Kopf jetzt.
Dann sage ich zu diesem armen Kerl, ich hatte in der Zwischenzeit die Rechnung bekommen, ne? Die hatte mir rübergefaxt, der Galerist, ne? So, dann habe ich dann diese Rechnung da gehabt, habe gesagt, kannst du nicht aus 800 900 machen? Dann guckt er mich an, fassungslos, und sagt, das kann ich nicht. Dann steht seine Assistentin da, sagt, ich kann das. Nimmt beflissen diese Rechnung, geht zum Kopierer und schwupp, 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 kurze Zeit später stehen nicht mehr 800, sondern 900.
Also eine Collage, einfach irgendwo eine 9 her, da drauf, das kopiert, nochmal hinkopiert.
Genau. Ich habe das ja dann Collage genannt in meiner zynischen Haltung, weil ich dachte, Collagen von Kurt Schmidt, das kennt jeder in der Kunst. Jetzt werde ich auch noch zum Künstler.
So, ich rechne zusammen, 100.000 mehr als bezahlt und sind ja jetzt sogar auf 900.000 die 5%, sind 45.000.
Und die 5%, das waren das 945. Und dann klatsche ich, give me 5 mit meinem Buchhalter mich ab und sage, jetzt passt es, damit kann ich leben. So, das Bild kostet heute 2,5 Millionen, nur zur Entschuldigung, aber ist ja scheißegal. Darf ich ja nicht entschuldigend sagen, ne?
Du darfst es sagen, ich weiß nur nicht, ob wir es dir anrechnen, aber darfst erstmal sagen, ja.
Das war der Einstieg zum Betrug.
An deinem 60. Geburtstag, 17. April 2012, liest man, dass jeder einzelne Gang von einem anderen Sternekoch zubereitet wurde. Und in dieser Zeit beschreiben Weggefährten dich als jemand, der völlig abdreht. Ist das die Ruhe vor dem Sturm?
Das war eher so, ich hatte einen Terminplan, der war so gigantisch, dass ich wirklich jeden Tag in einer anderen Stadt war und immer mit dem Flugzeug unterwegs war. Und es gibt ja irgendwann einen Film oder ein Streaming soll es kommen. Ich habe das mit diesen Jungs, die das Drehbuch schreiben, besprochen. Die haben gejauchzt und gejuckst, weil die fanden das so geil. Die haben gesagt, das ist wirklich wie Catch Me If You Can. Da steht das Flugzeug, kleines Flugzeug, du fliegst um 9 Uhr los, um 11 Uhr landest du in Cannes. Da wirst du am Flughafen abgeholt von einer dicken Mercedes-Limousine. Du fährst mit der dicken Limousine zu einem saudischen Milliardär in sein Haus. Der zeigt dir erstmal das Haus. Da geht's um Skulptur, die er haben will. Und dann sagt er, jetzt gehen wir noch aufs Schiff. Dann gehst du runter mit ihm ans Wasser. Dann hol dich da irgend so ein riesiges Schnellboot ab. Das ist so 100 Meter lang, ne, das Schnellboot. Dann fährt er auf seinen Riesenpott. Das ist so ein richtiges dickes Ding. Da stehen dann irgendwie 80 Leute so quasi und begrüßen dich. Die Klappe wird runtergefahren, du steigst da rein. Dann hast du das Gefühl, du bist da in einem ganz anderen Leben unterwegs. Ne? Hubschrauber auf dem Schiff obendrauf. Du isst dann dort, dann quatschst du, dann jetzt ist wirklich passiert, dann sprechen wir über Politik. Dann sagt er zu mir, was hältst du eigentlich von Gerhard Schröder? Sag ich, super Typ. Bisschen hat er seine Seele verkauft, aber eigentlich klasse. Er sagt, für mich ist Schröder der große Kerl. Schröder war in Saudi-Arabien. Jetzt passiert folgendes, sage ich, Moment mal. Und dann gehe ich ans Telefon, an mein Handy, gucke Schröder, Office Berlin, rufe den in der Sekunde an und sage, Gerhard, ich bin hier gerade bei dem und dem und der würde gerne mit dir sprechen. Dann gebe ich den rüber beim Mittagessen. Und dann spricht Gerhard Schröder mit ihm und die sagen, ja, wir lassen uns bald mal sehen bei dem Helge, wir treffen uns.
So, und jetzt legst du auf.
Ja.
Und dann ist doch da endlich die Anerkennung, nach der du so lächst, oder nicht? Da sitzt jetzt ein Prinz, der so unfassbar reich ist, der all das ausstrahlt, was in dieser Welt für Macht und Status steht. Und der guckt dich jetzt an und denkt, boah, der ruft mal eben beim Schröder an und connectet mich hier.
Genau.
Krass.
Ja, klar. Jetzt pass auf, jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommt der Wahnsinn. Dann fahren wir am gleichen Tag, meine Dorothee, meine Ex-Frau war dabei, und mein Sohn Max. Dann fahren wir wieder zurück zu dem Flugzeug. Auf dem Wege zu dem Flugzeug nimmt sich meine Ex-Frau das iPad von mir, weil sie soll einen Nachruf für einen verstorbenen Künstler für die Rheinische Post schreiben und schreibt den in der Zwischenzeit vom Schiff oder auf dem Schiff und will ihn dann abschicken an die Rheinische Post nach Düsseldorf. Und beim Abschicken kontrolliert sie nochmal, ist das Ding auch rausgegangen. Und dann entdeckt sie eine E-Mail von mir, die ich einer Carmen geschrieben habe. Carmen, ich komme nächste Woche nach Berlin, hast du abends Zeit für mich?
Und legt das Negligé raus.
Und dann guckt Dorothy diese E-Mail und sagt, wer ist denn eigentlich Carmen? Da sage ich, Carmen ist eine Sängerin, eine Opernsängerin, die treffe ich. Und dann sagt sie, ach so, verstehe. Mehr sagt sie nicht, dann kommen wir nach Hause, alles ist okay, ich habe natürlich dann ein scheiß Gefühl. Dann setzt sie sich gegen 22 Uhr in mein Bett, hat das iPad und nimmt das iPad und haut mir das vor den Kopf. Boing. Und da war das iPad kaputt. Und so sagt sie zu mir, du bist ein Schwein. Morgen kannst du ausziehen.
Ach, das war's dann?
Ja, ja, aber das haben wir dann nicht gemacht. Aber
okay, aber da war die Beziehung vorbei.
Das war dann echt schwierig, ja.
Du warst aber schon die ganze Zeit der, der du bist.
Tja.
Wenn man die jetzt hier eine halbe Stunde zugehört hat, hat man das Gefühl, jemand, der so lebt, der muss sich nahezu so verhalten, wie du dich dann mit auch anderen leichten Frauen verhalten haben wirst.
Ja, klar.
Wollte deine Frau das nicht wahrhaben?
Ja, wahrscheinlich nicht.
Braucht so jemand wie du eine Frau, die sowas nicht wahrhaben will?
Es ist äußerst kompliziert und...
Sag's ehrlich und einfach.
Naja.
Ja, ich sehe dich doch nicken.
Nein, pass auf. Also ich sag mal Folgendes. In der Phase habe ich es gebraucht, klar. In der Phase war ich absolut unhaltbar. Und ich wünsche mir von Herzen, dass ich das nicht mehr brauche. Und mit 68 muss man irgendwann mal begreifen, dass es alles anders sein muss.
Ja.
Ist aber nicht einfach.
Glaube ich. Wie hätte deine jüngste Tochter, Lilly, dich damals als Vater beschrieben?
Ich würde sie gerne das übermorgen fragen, da sehe ich sie nämlich.
Deine Vermutung?
Enttäuscht.
Ja.
Natürlich hat sie mich verehrt.
Der große, tolle.
Weil ich ein cooler Daddy war, ne? Aber natürlich enttäuscht und ihre Lieblingsmama, ne? Also Mama ist ja die Lieblingsperson, hat er natürlich etwas Böses zugefügt. Also insofern ein Arsch.
Und davor, ich meine, du hast 8 Kinder mit 4 Frauen. Kannst du denen gerecht werden?
Nein.
Als Vater?
Nein. Leider nicht. Das ist etwas, was ich in der Zelle als einen Prozess erlebt habe, dass ich mich manchmal gefragt habe, ey, was hast du eigentlich gemacht,
ja,
du Idiot?
Ja.
Ich habe mal meiner, quasi der ersten Frau meines Lebens gesagt, hör mal zu, wenn ich mir das überlege, ich hätte mir vieles sparen können. Sagt sie, ja klar, aber man konnte dich nicht halten. Du warst nicht zu halten.
Ich treffe so oft Leute in deinem Alter, die wirklich die dicksten Karrieren hingelegt haben, wo alles geklappt hat. Und dann habe ich immer wieder den Eindruck, im Rückblick kommen die zu dem Schluss, ich habe mich nicht richtig um meine Kinder gekümmert und versuchen das dann entweder wieder gut zu machen oder verdrängen das irgendwie, schieben das im Kopf weg. Und das ist so traurig, ne, weil es das so auf der Hand liegt eigentlich, wenn man ins Leben startet, dass eine gute Beziehung zu den Kindern, ein sich um die Kinder kümmern und oft hatten sie selber keine tolle Kindheit, dass das so essentiell ist und trotzdem verpassen viele Menschen diese Chance. Du scheinst dann einer davon gewesen zu sein.
Ja, ich bin einer davon und vor allen Dingen ist es so, dass ich ja das nur weitergeben kann, was ich auch gelernt habe. Und da beginnt ja schon die Krux, ne? Und wenn du in so einer verlogenen Welt aufwächst, wo es also quasi nicht um Wahrhaftigkeit geht, um Ehrlichkeit, um Treue und Anstand, sondern wo eine Frau, die Mutter, fremd geht und ich komme da raus und mein Vater leidet ein Leben lang darunter, dass ich sozusagen das schwarze Schaf bin dieser Ehe. Ich war das Einzelkind dann auch, ne? Irgendwo hing das ja kommentarlos im Raume und es ist so brutal. Diese Kälte, die ich da erlebt habe, die habe ich ja aufgenommen und habe mich der gegenüber gewehrt.
Ja.
My way habe ich das immer getan, ne?
Ja.
Aber letztendlich bin ich nicht in der Lage, so richtig dieses fehlende warme Gefühl meinen Kindern rüberzugeben. Das heißt, ich Arsch habe mich eigentlich nicht verbessert. Mhm. Ich habe mich nicht anständig verhalten, ne? So jetzt bin ich trotzdem ein netter Kerl. Jetzt kommt ja die gute Seite. Also ich war immer ein großzügiger Vater und bla 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 bla.
Die können wir aber schnell abarbeiten, die gute Seite, oder? Weil um ehrlich zu sein, ich war immer ein großzügiger Vater, geschenkt. Ein Kind, das nicht geliebt wird, braucht keine Kohle. Beziehungsweise es braucht vielleicht Kohle, um zu überleben, aber das ist nicht das, was ein Kind eigentlich braucht.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, das Kind braucht eine Übertragung von Werten.
Ich könnte dich unterbrechen. Ich glaube, das Kind braucht jemanden, der dieses Kind bedingungslos liebt, der ihm Anerkennung gibt. Das, was du auch selbst sagst, nicht bekommen zu haben. Ich glaube, das braucht ein Kind.
Wahrscheinlich hast du recht. Ja, klar. Ich liebe meine Kinder, aber ich war sehr, sehr selten in der Lage, in meinem Handeln den Kindern das so rüberzuspielen, dass es glaubwürdig ist.
Ja.
So würde ich sagen.
Ich habe gerade zum ersten Mal das Gefühl, dass ich dir ungewollt gerade einen Tiefschlag verpasst habe.
Nee, das ist ganz gut. Das,
ja?
Du musst dir Folgendes sehen. Ich habe ja diese Knastzeit genießen können. Weil das war ja für mich wie so ein Corona-Lockdown.
Ah ja, runterfahren, besinnen, erden.
Ich wurde plötzlich sozusagen in die Kiste gesperrt.
Ja.
Und taumelte da und in den ersten Monaten wusste ich ja gar nicht, wie mir geschah. Ich wusste nur, das bürgerliche Leben, was ich bis dahin gelebt hatte, in all dem Saus und all dem Braus, ist zu Ende. Und all das, für was ich ja gekämpft habe, Anerkennung und Reputation und der Größte sein wollen, das hast du zerschossen, mein Freund. Das war mir alles klar. Und dann habe ich tief durchgeatmet und habe angefangen, in der Reflexion die ersten Zeilen zu schreiben für mein Buch und bin brutal ehrlich gewesen, habe den Kindern geschrieben, habe mich bei denen entschuldigt, bei meinen Ex-Frauen entschuldigt und habe versucht, das über diese Ebene hinzukriegen. Und ich glaube, das war hilfreich. Ich glaube, heute habe ich mit den Kindern ein viel, viel besseres Verhältnis, als ich jemals vorher hatte.
Jetzt gerade eben gab es eine ganz wichtige Stelle. Helge und ich reden über seine Kinder und in dem Moment kriege ich ihn, in Anführungsstrichen. Helge will sich wieder rausreden, der coole Daddy, der viel Geld gibt. Doch das lasse ich ihm nicht durchgehen und halte dagegen. Und habt ihr gemerkt, wie er dann ganz schnell umschwenkt und sagt, wahrscheinlich hast du recht. Helges Selbstbetrug, das sehen wir hier, ist dünn. Er weiß eigentlich, was er falsch macht und das ist viel wert. Und trotzdem, wenn man Helge so zuhört, steht der Narzissmus wie der große Elefant im Raum. Was verbirgt sich hinter diesem schillernden Begriff? Ich bin mit Helge die Kriterien einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung durchgegangen. Ganz wichtig, das war keine Diagnose, die würde natürlich anders und sehr viel aufwendiger gestellt. Es ging hier nur darum, Helge und uns einen Eindruck zu geben, was die narzisstische Persönlichkeitsstörung ausmacht. Viele werfen heute mit dem Begriff Narzissmus um sich und in der Wissenschaft wird darüber gestritten, ob es heute nicht viel mehr Narzissten gibt als früher. Aber Vorsicht, die Daten sprechen eher dagegen, wobei es niemand ganz klar sagen kann. Wichtig ist, dass nicht jeder, der sich narzisstisch verhält, psychisch krank ist. Und trotzdem hilft es, die Hintergründe der psychischen Störung zu kennen, weil wir doch alle immer wieder mit narzisstischen Menschen zu tun haben. Vorgesetzte, Partnerinnen und Partner, Kolleginnen und Kollegen, vielleicht sogar Kinder. Narzissten kann man überall treffen. Und dann sollte man Folgendes wissen. Narzisstischen Menschen fällt es leicht, andere kennenzulernen und Beziehungen anzubahnen. Sie sind sehr charismatisch, humorvoll und strahlen ein hohes Selbstbewusstsein aus. Das ist die Aura, die wir auch schon bei Helge gesehen haben. In Unterhaltungen wirken sie sehr präsent, haben gerne gute Laune und gehen auf andere ein. Menschenfänger eben. Narzissten sind schillernde Persönlichkeiten. Sie wirken einerseits oft faszinierend und anziehend auf andere Menschen, machen einen charmanten Eindruck und haben häufiger Führungspositionen inne. Doch auf der anderen Seite sind sie unangenehm. Ihnen sind die Bedürfnisse anderer Menschen egal. Sie sind arrogant und provozieren oft Konflikte. Dahinter steckt, und das ist jetzt ganz wichtig, die Angst vor Verletzung. Narzissten haben das Gefühl, dass etwas gegen sie gerichtet ist. Sie fühlen sich in allem und besonders schnell angegriffen und gekränkt. Ihnen fehlt ein echtes, ein gesundes Selbstwertgefühl und darum sehnen sie sich so sehr nach der Bestätigung durch andere. Wie findet man heraus, ob jemand ein Narzisst ist? Man fragt einfach. Dazu gab es eine sehr spannende Untersuchung in den USA an über 2000 Freiwilligen. Den Leuten wurde dafür nur eine Frage gestellt, und zwar folgende. Ein Narzisst ist jemand, der selbstbezogen, geltungsbedürftig und eitel ist. Sind Sie demnach ein Narzisst? Echte Narzissten antworten auf diese Frage im Schnitt mit Ja, weil sie die genannten Eigenschaften als gar nichts Schlechtes empfinden und sich tatsächlich darin wiederfinden. Halten wir also vereinfacht fest. Narzissten fehlt es an Selbstwertgefühl, das sie versuchen auszugleichen. Nicht jeder, der sich narzisstisch verhält, ist psychisch krank, das gilt auch für Helge. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Gedanke, wenn narzisstische Menschen lernen, ihre Kränkbarkeit, ihr leicht beleidigt zu sein, als Feinfühligkeit für sich umzudeuten, daraus etwas zu machen, was sie nutzen können, dann kann ein gewisses Maß Narzissmus durchaus hilfreich sein. Da sind mal wieder die zwei Seiten der Medaille, die uns in diesen Geschichten hier so oft begegnen. Wir sind jetzt angekommen am 10. Juni 2014 in Helges Geschichte. An diesem Tag fliegt er von Washington zurück nach Düsseldorf und ahnt nicht, was jetzt gleich kommen wird. Am Terminal wartet ein Sondereinsatzkommando auf ihn. Helge wird festgenommen. Ist in seinem Kopf jetzt klar, was das heißt?
Ja, klar. Also das war wie so ein, ich würde das sagen, beim Boxkampf. Du bist Favorit, passt nicht auf, der Gegner haut dir plötzlich einen mitten auf die Nase und du gehst K.O. Und du taumelst und willst dann nochmal aufstehen und kriegst du noch eins auf die Fresse und dann bist du wirklich platt. Und so fühlte ich mich, ne? Als ich dann 6, 7, 8 Stunden später in der Kiste war und zugeschlossen wurde und die Klappe fiel, habe ich gedacht, ey, was ist jetzt passiert? Das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Und diese Gefühle, die ich dann hatte, waren nicht mehr panisch, sondern das war wirklich, boah, ich glaube, du hast das Leben verkackt.
War es ein Aufwachen?
Das war ein Prozess. Ich würde sagen, ich habe am Anfang mich gewehrt. Es ist ja so, ich bin ja von einem Mitarbeiter verraten worden.
Woher weißt du das?
Weil ich das weiß, das hat er mir auch gesagt. Und dieser Mitarbeiter hat das dann über die Bank, für die er dann gearbeitet hat, mit der ich eine Partnerschaft hatte, an die Frau Albrecht weitergetragen. So nach dem Motto, Frau Albrecht, wir wissen was. Wir vermuten, dass das und so, wir müssen da mal nachhaken. Da ging es auch noch um Verrat, ne? So. Und meine ersten Gedanken waren natürlich, dem lasse ich die Eier abschneiden, diesem Typen, diesem Verräter. Und ich war völlig sauer und dachte so, war voll Deifi. Und je länger dieser Prozess dauerte, dieser ganze Weg, habe ich gedacht, okay, jetzt kommt die Analyse und du musst das bei dir suchen. Der Typ hat wahrscheinlich recht gehabt, indem er dich angezeigt hat, indem er dich verraten hat. Der hat mir nämlich frecherweise, als ich den anrief irgendwann, bevor das hochpoppte, hat er gesagt, weißt du, Helge, ich wollte eigentlich nicht, dass du ein Leben lang kriminell bist.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Aber wir reden jetzt gerade nicht von diesem Moment, wo Klappe zu erste Stunden in Untersuchungshaft, sondern da reden wir jetzt von einem langsam nüchtern werden aus dem Rausch, oder?
Das war so nach 6, 8, 10, 12 Wochen. Das war insofern ganz spannend. Ich hatte das Gefühl, ich habe nichts gemacht.
Klar.
Ich bin total unschuldig. Die Kunst ist eh viel mehr wert und ich weiß gar nicht, was das Ganze soll. Und dieses Einknicken in die Wahrheit, das brauchte Gespräche. Ich hatte da eine tolle Psychologin, die mir geholfen hat.
Was hat die dir gesagt, worauf es jetzt ankommt?
Die hat gesagt, pass mal auf, Achenbach, du bist hier nicht umsonst. Du bist hier, weil du 20 Millionen zu viel Provision genommen hast. Das ist Betrug und du hast da bei einem Menschen, der dir vertraut hat, in hohem Maße dich da bedient und dafür gibt es die Strafe. Und sonst, wenn das nicht so wäre, würdest du hier nicht sitzen. Und da konnte ich auch keine Ausflüchte machen. Und das Schöne war, der Pfarrer, mein Lieblingspfarrer, der Michael Luca, der evangelische Pfarrer, der sagte das gleich.
Im Gefängnis, ja? Der Pfarrer im Gefängnis?
Ja, genau. Der empfand das Gleiche und hat gesagt, pass mal auf, Junge. Du hast da an der Stelle, hast du betrogen. Das ist so und das ist für dich eine existenzielle Sache. Du wirst es begreifen müssen. Lerne das.
Es beginnt also ein Umdenken, ein Lernen. Das kann ja, wenn es um die eigene Person geht, sehr unangenehm sein. Wie nimmst du das damals wahr? Eher befreiend oder?
Befreit.
Echt?
Ja, ja.
Und deine Ex-Frau sagt aber, dass du trotzdem wohl durchs Gefängnis gelaufen sein sollst, mit den Zeitungsartikeln über dich in der Hand und rumwinkst.
Das ist eine böse Unterstellung.
Okay.
Sie hat manchmal so die Art, mich dann doch nochmal vorzuführen. Verstehe ich auch, aber das ist gemein. Nein, ich hatte das nicht, sondern es war eher so, die Knackis oder auch die Beamten kamen dann mit der Bildzeitung oder was auch immer sie bezogen und haben gesagt, du stehst schon wieder in der Zeitung, du bist ja der Promi. Und das war dann so die Geschichte, der Thomas Mittelhoff war ja in der gleichen Zeit da.
Bertelsmann-Manager, der auch nicht ganz richtig mit Geldern umgegangen ist, dann versucht hat, durch ein Fenster zu fliehen und auch im Knast landet.
Wobei ich aber sagen muss, dass Thomas Mittelhoff im Gegensatz zu mir, ich meine, da ging es eher um das Bedienen von Eitelkeiten. Also da ist mein Handeln dann schon mal eine Nummer härter gewesen. Und ich finde übrigens, dass sie den Thomas Mittelhoff völlig beschissen behandelt haben. Und der Richter, der ihn da 3,5 Jahre in den Knast geworfen hat, das war absolut nicht korrekt. Ich habe den Thomas Mittelhoff erlebt, kennengelernt. Und ich muss sagen, der hat sicher auch seinen Wahnsinn. Aber der ist okay, der Typ.
Dein Gerichtsprozess, was ist da der Moment, der bei dir besonders hängen bleibt?
Der war natürlich Horror. Also, du kommst da raus aus so einem Loch und die Bude war voller Glotze und Journalisten und Kameras und so. Das war ekelhaft, ne? Und ich wusste natürlich jetzt, meine Anwälte hatten gesagt, ach, mach halt die Schnauze. Jedes Wort, was du sozusagen provokativ bringst, wird dir ein Jahr mehr geben. Also versucht gar nicht irgendwie dich da zu profilieren.
Die wussten schon, was du für ein Typ bist.
Ja, klar. Natürlich. Und ich hatte natürlich im Vorfeld, als ich verhaftet wurde, nach 14 Tagen gab es so ein Gespräch, da habe ich dann dem Richter und dem Staatsanwalt versucht zu erklären, dass ich ja jetzt überhaupt sofort mal raus muss. Dass das, was da passiert, okay, ja eine Frechheit ist. Ne? Und
ja,
das hat die bestärkt, natürlich mich da nicht rauszulassen. Ne?
Ist klar. Du legst dein Geständnis unter Tränen ab.
Das stimmt, das war auch so.
Ist das echte Reue?
100%.
Wirklich?
Ja, klar. Ich bin zwar ein Schauspieler, aber heulen kann ich nicht auf Kommando.
Du hast dem Spiegel gesagt, nach 4 Jahren Haft, ich bin in der Lage, rüberzubringen, dass ich bereue.
Das haben die falsch zitiert. Ich habe gesagt, es ist so, dass ich nach 4 Jahren kapiert habe, um was es geht und ich bereue das. Und das ist wirklich so in diesem Kontext falsch zitiert.
Jetzt bist du jemand, der die Aldi-Familie betrogen hat, wo man denkt, Milliardäre, 5% für die Lieferanten, hast du gerade eben angesprochen, die sind einfach unfassbar reich und das vielleicht auch auf dem Rücken anderer. Wenn man an die Kassiererinnen und Kassierer denkt, verdienen die natürlich viel, viel weniger. Kommt da so ein bisschen diese Robin Hood-Mentalität bei dem Prozess noch durch, dass man denkt, ja gut, die arme Babette?
Nein, das wäre billig.
Nein?
Nein, das wäre billig. Mich haben die Knackis für eine Robin Hood gehalten, klar, aber nein, das wäre billig. Nein, 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 nein. Das Ding ist meine eigene Kiste und ich muss sagen, ich war da nicht integer. Mhm. Das ist so wie Fremdgehen, ne? Ich hätte ja meine Frau nicht betrügen dürfen. Mhm. Ich habe da in der Geschichte Charakterschwäche.
Ja, Narzissmus in stärkerem Ausmaße ist ja wohl eine Charakterschwäche. Das kann man, glaube ich, klar so sagen.
Genau.
Du kommst in Etappen frei, wie das erste Mal ist, für dich wieder draußen zu sein, haben wir am Anfang schon gehört, als du diesen Aldi-Supermarkt siehst. Jetzt bist du in dem Moment, als du dann wirklich wieder komplett frei bist, komplett am Boden, oder? Deine Kunst verscherbelt, die Oldtimer weg, die Häuser weg. Wer hält jetzt noch zu dir?
Das war eigentlich das schönste Erlebnis, was ich haben durfte. Ich wurde abgeholt von einem Journalisten, Hans Onkelbach, der mit mir eigentlich das Buch schreiben wollte, was ich aber dann nicht gemacht habe am Ende, weil es mir zu vulgär war und letztendlich zu primitiv war.
Mhm. Reißerisch.
Zu reißerisch. Der hat sich sozusagen zu sehr in meine Seele hineingegraben, aber sich selbst dann auch beschrieben. Und mit dem bin ich losgefahren und wir haben dann gemeinsam gefrühstückt, was total nett war. Also der Typ ist auch absolut okay, aber er hat sich da in diesem Buch oder in meiner Geschichte komplett verhoben. Und ich bin dann von da aus zu meinem Autohändler gebracht worden, mit dem ich damals bei Fortuna Düsseldorf, ich als Präsident und er war der Schatzmeister.
Wieso denn aus dem Knast zum Autohändler?
Ja, kann ich sagen, weil ich brauchte ein Auto. Der Hans Onkelbach, der Journalist, hat mich dann in dem Fall über den BMW-Händler Thomas Timmermans abgesetzt. Ich bin dann rein in Thomas Timmermans Büro und habe gesagt, hallo Thomas, hier bin ich. Und dann guckt er mich so an und sagt, brauchst ein Auto? Ich habe gesagt, ja, ich hätte gerne ein Auto. Sagt er, okay, kannst du haben, ich habe ihn schon für dich. Dann hat er mir einen 1er BMW kostenlos zur Verfügung gestellt. So.
Also es gibt Leute, die zu dir halten, alte Weggefährten. Deine Familie, wie steht die?
Auch. Jetzt geht's weiter. Dann bin ich von da aus zu meinem Hausarzt gefahren. Als er mich sah, hat er sich total gefreut, hat mich sofort drangenommen, hat mir ein komplett neues Handy, was er in der Schublade hatte, was aber ich nicht brauchte, weil das war so ein größeres von Apple, hat er mir geschenkt und hat gesagt, hier Helge, damit du ein Handy hast. Und hat umsonst mich untersucht und hat gesagt, das mit dem Herzen ist scheiße, da hast du Herzvorhofflimmern, aber Ansonsten ist alles ganz prima. Also kommt nächste Woche wieder. Und dann bin ich zum Mittagessen in ein Restaurant gefahren und war mit all meinen Kindern verabredet. Und das Süßeste war der Eigentümer des Restaurants.
Sind alle 8 gekommen?
Nee, es kamen 6, glaube ich, die kommen konnten, oder 5. Zürich ging nicht, Münster ging auch nicht. Aber die, die da waren, sind alle gekommen.
Okay.
Und jetzt Folgendes. Der Restaurantbesitzer eines wunderbaren Restaurants sagte zu mir, übrigens, Helge, damit du es weißt, du kannst bis zum Ende deines Lebens bei uns immer Gast sein und ich möchte nie Geld von dir haben. Und meine Kinder waren sprachlos und dann stand einer meiner Söhne Jonas auf und sagte, ich möchte gerne zahlen. Und dann sagte der Restaurantbesitzer, nein, ihr seid von mir eingeladen.
So, und was macht das jetzt, diese Bestätigung, dieser Mann, der so tief gefallen war, der gerade aus dem Gefängnis kommt und jetzt trotzdem wieder so Leute hat, die ihm applaudieren. Was macht das mit dem Narzissten in dir?
Das hat mich Rotz und Wasser heulen lassen.
Ja?
Klar. Und das geht ja weiter. Und ich erlebe das jetzt ja auch hier auf dem Hof. Ne? Übrigens, Günter Wallraff hat dann sich eingeschaltet und hat gesagt...
Günter Wallraff, der Journalist und Freund von dir?
Genau. Hat dann gesagt, Helge, nur, dass du es weißt, ich möchte gerne, dass du bei mir wohnst. Du kannst immer bei mir wohnen in Zukunft, bis zum Ende deines Lebens. Und du musst keine Miete zahlen. Du bist mein Ehrenfreund und Gast. Und ich werde mich auch um dich kümmern. Ich passe auf dich auf, dass du nicht wieder über die Stränge schlägst. So, das heißt, an der Stelle gibt es, ich habe ja mal gesagt, so wenn ich so 400 Gäste früher bei so einem Neujahrsempfang hatte, sind am Ende geblieben zwischen 20 und 40.
Das ist ja schon gar nicht so wenig.
Das sind aber noch neue dazugekommen. Und ich denke, das ist eigentlich alles ganz gut.
Damit sind wir im Heute. Bist du privat insolvent oder darfst du wieder Geld verdienen?
Gegen mich gibt es irgendwie so ungefähr 30 Millionen Schulden.
Die Geld gemacht werden. Das wirst du nie zurückbezahlen können oder kämpfst du ja womöglich dran?
Sagen wir mal so, da gibt es jetzt einerseits die Zeitachse, ich bin jetzt 68. Und die Frage wird sein, wie lange bin ich noch in der Lage überhaupt...
Millionen nach Hause zu bringen, weil anders wird es ja nicht gehen.
Genau, also ich habe vielleicht noch, wenn es gut geht, 12 Jahre. So. Das muss auch die Gegenseite wissen. Ne? Die müssen wissen, jedes Jahr wird es immer weniger Chance, dass sie die Kohle zurückkriegen. Ich habe aber auf der anderen Seite mit diesem Culture Without Borders, mit meinem Verein, wo ich Projektleiter bin und wo wir Künstler aus Kriegs- und Krisengebieten haben. Wir kümmern uns auch um Künstler, die in Not sind, helfen denen bei Prozessen, helfen denen über Unterstützung von dann allen möglichen Dingen. Da habe ich meine persönliche Erfüllung gefunden.
Geht es jetzt wirklich um Kunst oder geht es immer noch um, das könnte was werden? Weil du kannst mir doch nicht sagen, dass der alte Helge weg ist.
Nein, der alte Helge hat ja kapiert, der lernt ja, ist ja nicht doof.
Wie jeder Mensch.
Der weiß, dass er Nein sagen lernen muss, habe ich gemacht.
Ja.
Ich habe gelernt, dass ich einen großen Fehler gemacht habe, auch wenn es schwer war zuzugeben. Diese Geschichte ist passiert, da sage ich, das warst du, nicht ein anderer.
Ja.
Und wenn ich ein bisschen klug bin, werde ich das niemals mehr tun, werde ich nicht tun. Und ich lerne, radikal ehrlich zu werden.
In welchen Momenten blitzt denn aus deiner Sicht ganz klar noch der Narzisst durch?
Immer wieder.
Ja.
Klar.
Beispiel?
Naja, Liebe, Anerkennung. Ich bin stolz. Ich habe jetzt hier so ein Skulpturenparkprojekt gestartet. Park der Sinne, was wir machen wollen für die nächsten 10, 15 Jahre mit Bildhauern aus aller Welt. Also all das Ganze ist natürlich auch getrieben von meinem Bedürfnis, etwas Besonderes wieder zu schaffen.
Ja.
Also ist ja schon geil zu sagen, ich komme aus dem Nix, werde groß, stürze ab und kämpfe mich wieder zurück. Der Verein ist für mich eine Sache, ich könnte jetzt mir den Strick nehmen und aufhängen. Oder ich könnte Hartz IV nehmen. Ich kriege ja keine Kohle, ich habe nichts. Ne? Arschlecken mache ich nicht. Was mache ich? Ich kämpfe hier. Ich baue hier ein neues Projekt auf mit diesem wundervollen Verein. Und ich bin glücklich, dass es mir gelingt, mit Künstlern und mit Menschen, die sich für Kunst interessieren, auf dieser Ebene hier zusammenzukommen. Und ich verbreite eine wahnsinnig gute Atmosphäre hier.
Das können Narzissten.
Ja, aber das ist doch geil, das ist doch ehrlich. Jeder weiß doch, ich bin der Betrüger.
Das Glück, keine Frage des Geldes, ist, erfahre ich jeden Tag, wenn ich mit ein paar Euros im Portemonnaie in meinem VW-Bus losfahre, bei Freunden übernachte, statt in teuren Hotels. Wie oft denke ich dann, das Leben ist schön, das Leben bleibt schön. Wir haben mit dem ersten Satz aus deinem Buch angefangen, das war der letzte. Du schreibst das so, als wäre dir heute alles egal, was dir früher so wichtig war. Glaubst du dir das selber?
am Ende geht es doch darum, dass man sich glücklich fühlt. Und vielleicht ist es so zu vergleichen. Als ich in dem Rausch war, war das wie so ein Drogenabhängiger, wie so ein Koks-Süchtiger wahrscheinlich. Du brauchst immer diesen Koks und nimmst es, und wenn es weg ist, wenn die Wirkung nachlässt, fühlst du dich komisch, bist du nicht bei dir. Und dann machst du einen Entzugskur. Und das hier ist Entzugskur. Mhm. Auf dem Land zu leben, diese Bescheidenheit, die gar nicht so bescheiden ist, weil sie wieder schön ist. Sie kriegt sogar eine Ästhetik wieder. Ne? Aber das alles ist hier sozusagen ein Projekt, was ich mit meinen eigenen Händen geschaffen habe.
Ja.
Und das ist Befriedigung und das tut gut.
Auswahl zwischen zwei Wörtern. Ja oder nein? Glaubst du dir selber?
Ja. Und jetzt sage ich dir noch was. Ich glaube auch, dass es, wenn es narzisstisch geprägt ist, das hat ja auch was Positives.
Das sowieso.
Es gibt ja Menschen, die narzisstisch sind, die etwas Wunderbares für die Gesellschaft schaffen.
Mir ist das ganz, ganz wichtig. Das haben wir hier immer wieder im Podcast, was du sagst gerade, ja.
Die Gefahr ist doch nur, irgendwann, wenn du nicht diese moralische Seite inne hast, wenn du nicht da aufpasst, dann schlägst du über die Stränge, wenn das Lasso nicht da ist. Also Günther Wallraff ist mein Lasso-Fänger. Einer von denen. Der andere sitzt hier jeden Tag rum. Die passen alle mit schön auf und helfen mir.
Das sind die wertvollsten Menschen.
Ja, nicht durch die Decke gehen.
Dann würde ich sagen, ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, ob ich dir das so glauben kann, diesen letzten Satz aus dem Buch, aber ich erkenne vollkommen an, dass du an dir arbeitest, dass du sehr viel an dir arbeitest. Freue mich, dass du gerade lächelst und würde dich bitten, die Lilly in 2 Tagen, wenn du sie triffst, herzlich zu grüßen. Sie hat einen ganz, ganz spannenden Vater. Ich danke dir sehr für die Zeit, Helge, und wünsche dir alles, alles Gute für die Jahre, die noch kommen.
Adio. Tschüss.
Jetzt hier ganz zum Schluss wird Helge aufrichtig ehrlich. Er erkennt seine Schwächen an. Vorher habe ich ihm oft nicht so recht glauben wollen, weil ich den Eindruck hatte, dass er sich selbst zu viel vormacht. Aber dass er ehrlich bereut, das würde ich ihm abkaufen. Und vor allem habe ich den Eindruck, dass er das macht, was Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung in Therapien beigebracht würde. Nämlich anders mit ihrer Persönlichkeit umzugehen. Unsere Persönlichkeit verändern wir nicht einfach so. Das heißt, extreme Verhaltensmuster und Denkweisen von früher oder überhaupt, die in unserem Leben eine große Rolle spielen, sind nicht einfach so auszuradieren. Und ich glaube, dass es auch bei Helge nicht passiert. Aber Helge hinterfragt sich ehrlich und konstruktiv. Er arbeitet an sich. Dass er die 30 Millionen besorgen wird, glaubt er, glaube ich, selber nicht. Aber dass er kämpfen wird, um sich etwas Neues aufzubauen, das ist gesetzt. Was für eine Geschichte. Was für ein Mann. Kein Held, aber ein Mensch, der sich nicht unterkriegen lässt. Mochtet ihr den Menschenfänger? Ich irgendwie schon. Und ich kam mir dabei nicht wie ein Gefangener vor. Das war heute das Finale. Das Finale der 6. Staffel zusammen mit Helge Achenbach. Was für ein Ritt. Mein erster Dank an diesem Punkt von uns allen, ich nehme euch einfach mal mit, gebührt dem Produktionsteam. Rebecca findet die spannenden Köpfe und hält alle Fäden zusammen. Indie sorgt für den guten Klang und Katha als Katharin für eine klare Geschichte. Für euer Herzblut, das ihr in dieses Projekt fließen lasst, gebührt euch größter Applaus. Und dann danke an euch alle da draußen. Ich kriege immer mehr Zuschriften, immer mehr Feedback von euch. Schreibt mir gerne weiter über post@leonwinscheid.de. So viele von euch haben mir gesagt, dass sie sich ein Podimo-Abo geholt haben, um unsere Arbeit für in extremen Köpfen möglich zu machen. Das berührt mich wirklich, muss ich echt sagen, denn es zeigt eure Wertschätzung, die auch meine Gäste mitbekommen, und vor allem zeigt es, dass ihr meine Meinung teilt, dass guter Content natürlich auch was kosten darf. 2021 soll es weitergehen. Wann genau, werdet ihr bei mir auf Instagram lesen. Bis dahin brauchen wir eine Pause. Die habt ihr euch sicher auch verdient. Das war ein besonderes Jahr, ein wildes Jahr. Schön, dass wir einige Stunden davon zusammen verbracht haben. Genießt die Feiertage, bitte auf Abstand, kommt gut rüber und bleibt mir vor allem gesund und gewogen. Euer Leon.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.
Zum Schluss noch ein schnelles PS hintendran, weil ich euch darauf hinweisen möchte, dass ihr mit einem Podimo-Abo, ihr kennt es mittlerweile schon, diesen Podcast hier mit noch viel mehr Folgen hören könnt. 14 Tage kostenlos testen, danach sind es nur 4,99 € im Monat. Ihr findet das Ganze unter podimo.de/leon. Und wenn ihr auch so sagt, Moment mal, Leons Sachen gefallen mir vielleicht ganz gut, dann würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns auf meiner Tour sehen. Ab September geht's wieder los. Altes Hirn, neue Welt heißt mein Programm. das bevor Corona kam, eigentlich in fast allen Städten ausverkauft war. Auch jetzt sind schon wieder viele Städte ausverkauft. Und ich bin einfach sehr optimistisch, dass das alles wieder so klappt mit dem Zusammenkommen dürfen wie früher. Freue mich riesig darauf, euch endlich wieder live zu sehen. Ihr müsst euch das so vorstellen wie eine Show. Es ist keine Comedy-Show, sondern etwas, wo viel gelacht wird, wo es aber vor allem Aha-Momente gibt. Meine Lieblingsstellen an dem Abend sind die, wo hunderte Leute in einem Raum sitzen und dann ist es plötzlich so leise, dass man eine Nadel fallen hören würde, weil es in allen Köpfen Klick macht. Wir reden darum, wie man die eigenen Ängste in den Griff bekommt. Wir reden darüber, wie es in Zukunft sein wird mit künstlicher Intelligenz auf diesem Planeten, aber auch über die Liebe und die Zufriedenheit und auch die große Frage, ob man mit Geld wirklich glücklich werden kann. Und da kann ich euch jetzt schon mal sagen, die Antwort ist ganz anders, als man denkt. Also wenn ihr Bock habt auf Live-Experimente auf der Bühne, mich vielleicht überhaupt mal live zu sehen und danach vielleicht noch einen kurzen Plausch im Foyer, würde ich mich riesig freuen. Tickets gibt's überall, wo es Tickets gibt. Altes Hirn, neue Welt heißt meine Tour. Wir sehen uns hoffentlich Richtung Herbst.